Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tryfoods.
Wir sind zurück bei Geschmackssache, heute aus Mainz mit meinem Gesprächspartner Thomas Wegels.
Ich weiß doch gerade, dass man bewusst woran riecht und schmeckt, die Bewusstmachung von Geschmack ganz wichtig. Glaubst du, ist die Bewusstmachung von Geschmack auch ohne Sprache möglich? Oder ist es immer, ist Sprache Teil der Bewusstmachung? Also, oder funktioniert Geschmack mit Sprache?
Sprache ist ja immer die Kommunikation. Und ich glaube, da haben viele Leute Angst, wenn sie sagen, ich kann das nicht. Die meinen nicht, ich kann nicht schmecken. Die meinen, ich kann es nicht kommunizieren. Ich blamiere mich hier. Und dann noch mal jemand am Tisch ist, der sich als ein Zufallschmecker gerade auf ist. Ne, durch sein Gebären. Das ist ja nicht der Fall. Ich meine, das fängt ja viel früher an. Wenn ich mit mir selbst rede, sozusagen beim Kochen, also wenn ich mich jetzt entscheide, ich koche jetzt was, dann muss ich das ja nicht kommunizieren. Das kommuniziere ich mit mir selber und ich mache es mir bewusst. Und dann blamiere ich mich nicht. Ne. Das heißt, also, da fängt es eigentlich an, dass die Sprache ist eigentlich im ersten Schritt gar nicht notwendig. Also das eigene Denken ist eigentlich erforderlich. Das eigentliche Bewusstmachen. Wie würde ich denn das formulieren? Oder wie formuliere ich das im Gehirn? Das passiert fast automatisch eigentlich, weil man Assoziationen hat, weil man sowas schon mal gegessen hat, weil es die Oma mal gekocht hat. Das bleibt meistens mehr hängen, als was man letztes Jahr im Restaurant gegessen hat, solche Dinge nicht. Das heißt, da ist eigentlich der erste Schritt, dass man auf die Sprache verzichtet und sich selbst eigentlich in Anführungszeichen redet, in Gedanken und sich klar macht, was ist denn da los, und wenn man da eine gewisse Sicherheit, dann kann man jetzt auch kommunizieren.
Das stimmt. Also ist mir tatsächlich auch irgendwie mal, ist mir bewusst geworden, ja nicht, wenn man was gemeinsam probiert in der Runde, ist es nicht so jetzt, dass der Wein oder das Olivenöl schwierig ist an sich, sondern die Runde vielleicht, also in welcher Beziehung stehe ich mit dem anderen Menschen, wie du sagst, habe ich eben Angst, mich zu blamieren vor dem. Und das sind ja sehr oft eigentlich die Momente, wenn man mit jemandem zusammen was verkostet oder probiert, von dem man das Gefühl hat, der weiß mehr. Und dieses Gefälle, also dieses Beziehungsgefälle irgendwo, dass das kompliziert ist.
Aber man blamiert sich da eigentlich gar nicht.
Überhaupt nicht.
Weil das regt ja vielleicht etwas an, eine Diskussion. Wenn man jetzt sagt, okay, also gerade Weine sind schwierig, schmecken oder riechen verschiedene Leute unterschiedliche Früchte, ich meine, das ist einfach schwierig.
Ja.
Das regt ja eine Diskussion an.
Insofern
ist das auch wieder befruchtend, auch wieder für die Selbstreflexion.
Und weil es ja, ich meine, Geschmack, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe es, glaube ich, irgendwo mal gelesen, Geschmack entsteht ja nicht in dem Lebensmittel, sondern in meinem Kopf. Entsteht im Kopf. Das heißt, wenn ich irgendwas schmecke in meinem Kopf, dann kann anderer erstmal nicht sagen, dass es falsch ist, weil das ist ja in meinem Kopf und der kann nicht in meinen Kopf reingucken. Ja. Deswegen ist es ja nicht falsch, was ich sage.
Das könnte man höchstens als falsch bezeichnen, wenn man eine Analyse macht und sagt, okay, das riecht nach Johannisbeeren, dann muss man auch Moleküle finden, Duftstoffe finden, die in den Johannisbeeren
drin sind.
Und dann wird es aber sehr, sagen wir mal, technisch.
Ja.
Das kann man natürlich machen.
Ja.
Die Analysen sind heute kein Problem mehr. Aber ich meine, damit kann man natürlich nicht kommunizieren.
Genau. Aber in normalen Runde nicht. Und deswegen trotzdem ist es ja immer die Frage, inwieweit ist eine Objektivierung von Geschmack, also inwieweit ist das überhaupt möglich und vielleicht auch aus deiner Sicht sinnvoll?
Sinnvoll weiß ich gar nicht. Also der Geschmack ist ja insofern was Schönes, weil er erregt ja die Fantasie an. Ich meine, wenn man jetzt irgendwas hat, also man schwenkt irgendwo ein Glas Wein und hat da einen schönen Color dazu. Das regt ja Fantasie an, das regt ja also die Sinne an, die man, wenn es einem richtig gut geht dabei und man ist in guter Stimmung und dann scheint die Sonne oder was weiß ich, dann hat man ja, das ist ein riesiges Erlebnis. Ich meine, das ist ja genauso wie das Hören eines Musikstücks, was ich mir jetzt gerade richtig hart zu warm ließ. Und so ist, kann das ja mit einem schönen Teller, mit einem schönen Wein gut und böse auch passieren. Und da sollte man das auch nicht zu weit treiben, weil dieser Raum muss natürlich bestehen bleiben. Wenn man diesen Raum nimmt, ist der Genuss natürlich eingeschränkt. Insofern, diese Objektivierbarkeit oder diese Objektiverei ist natürlich schwierig. Ich meine, die ist natürlich immer dann wichtig. Und deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel, wenn also Firmen jetzt, also eine neue Kreation auf den Markt bringen, gibt es ja immer zwei Panels. Ich meine, zwei Sensorik-Panels. Das eine sind die Profis, das sind dann geschultes Personal, dann wird das Gericht oder dieser Teller oder das Produkt eben 20 Leuten oder 40 Leuten vorgesetzt, dann müssen die das sind Profis, die wissen, um was es geht. dann müssen
und
wir
in einem sterilen Raum, ne, ja, morgens,
ohne Farbe, ohne
perfekte Labor,
ja, ja. Also ohne Geräusche, alles. Ne. Und dann geht es zur Sache, ob da jetzt irgendwie Fehlaromen drin sind und ob das so stimmig ist oder solche Dinge. Und dann gibt es, bevor das aber vermarktet wird, gibt es ein zweites Panel. Und das sind natürlich dann in Anführungszeichen normale Menschen, also nicht Profis. Das zieht natürlich auf den Massengeschmack ab. Und dann kommt es nicht drauf an. Und da hat man das ganze Spektrum der Bevölkerung. Das heißt, dann hat man eben jemanden, dem schmeckt das nicht und dem anderen schmeckt das nicht und der andere kann das nicht ausblenden und der andere kann das nicht ausblenden. Der andere schmeckt da ein Sellerie raus und dann hat er was gegen Sellerie oder schmeckt ihm nicht oder sowas. Und da hat man das ganze Spektrum. Das heißt, es ist nie objektivierbar für die breite Masse.
Ja, und wie stehst du, was ja auch gerade im Weinbereich auch versucht wird, auch jetzt selbst in jetzt auch in Supermärkten findet man ja, dass da versucht wird, auch einen Wein in vielleicht 3 Wörtern zu beschreiben oder dass ein Wein, ne, so inwieweit ist sowas sinnvoll oder denkst du hilfreich für Leute?
Ja, es kann schon hilfreich sein, aber ich meine, es ist natürlich nachher schon so, dass der Wein oft immer dann, dass man ihn anders empfindet, wenn man ihn mal öffnet und dann mal selbst anguckt und dann natürlich, wenn da draufsteht, floral, nach roten Früchten duftet oder passt zu, was weiß ich, Rinderbraten, dann gibt das mir schon irgendwie jetzt so Hinweis, wo ich den einsetzen kann. Aber meistens ist es so, dass mir das eigentlich, also mir persönlich ist das eigentlich egal, ich kaufe mir die Weine aus Neugier und dann mache ich die halt auf und probiere die halt zu verschiedenen Sachen. Und also das ist bei mir eben anders, weil ich wurde großartig enttäuscht, muss ich sagen, von meinen Bordeaux, die ich vor 30 Jahren gekauft habe. Da sind 50% davon schmecken wir nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich traurig, nicht weil, ich weiß ja gar nicht mal, was es liegt, nicht? Weil die sind also gut gelagert und alles, nicht? Aber trotzdem, mir schmecken sie nicht mehr. Nicht? Das heißt, also ich habe jetzt da viel Geld ausgegeben und habe jetzt was ist dabei rausgekommen? Kein großer Genuss, sondern eigentlich eher Alltagsweine, die man halt jetzt so wegtrinkt.
Ja. Vertraust du oder schaust du auf Parker oder sonst? Es gibt ja immer wir als Mensch, ich glaube, in der Kultur, wir viele Leute suchen nach diesen Top-10-Listen, nach Siegeln, nach so und so viele Punkte hier und das beste Olivenöl da hat gewonnen. Also,
nee, gar nicht mehr. Früher hatte ich das gemacht, in meinen Anfangszeiten hat man sich nach solchen Dingen orientiert, dann hat man natürlich auch die Chateaus rausgesucht, die dann eben hohes Potenzial haben und solche Dinge. Und das ist ja teilweise schiefgegangen. Deswegen habe ich das komplett schon lange eigentlich aufgegeben, sondern dass ich eigentlich, ich kaufe eigentlich, also mein Olivenöl kaufe ich wirklich ausschließlich nur noch bei Produzenten direkt. Das reicht man das ganze Jahr, was man dann auch bei verschiedenen Produzenten, um einfach eine gewisse Vielfalt zu haben, um einfach auch was zu erfahren und auch die Weine, die ich kaufe, kann ich ausschließlich nur bei Produzenten. Gut, ich muss jetzt eine ganze Zeit lang keine Weine mehr kaufen, aber wenn, dann würde ich bei Produzenten. Dann fahre ich gezielt irgendwo hin.
Wir haben jetzt viel über Wein gesprochen, aber es ist manchmal einfach nicht ein Genussmittel vorzunehmen. Ist es bei dir so, hast du einen bestimmten Weingeschmack?
Überhaupt nicht. Also ich esse alles und ich trinke alles. Also außer über süße Limonaden, das kommt man nicht auf den Tisch. Aber bei Wein oder auch bei Bieren, das Craft-Bier oder solche Sachen, alles. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich trinke nur Weißwein oder ich trinke nur Weißwein aus der Rhone oder nur Weißwein aus der Bourgogne oder nur jetzt hier rheinhessischen Weißwein, sondern im Gegenteil. Also ich bin nach wie vor Neugier und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Also man muss auch über den Schatten springen, über bestimmte Vorstellungen, um Geschmack zu erfahren. Die Neugier, ich glaube, das ist die wichtigste Zutat generell beim Kochen und beim Genießen generell, beim Weintrinken. Also auch beim Weintrinken, von dem ich mir vorstelle, der schmeckt mir überhaupt nicht. Dann entdeckt man plötzlich dann Dinge, die vielleicht doch nicht so schlecht sind. Jedenfalls kann man den, also man muss ja nicht immer, glaube ich, 12 Kisten kaufen. Man kauft mal eine oder 2 Flaschen, probiert das mal aus. Wenn es gar nicht geht, dann gibt es immer noch eine gute Grundlage für eine gute Soße. Ach ja, so ist das.
Also bist du nicht der Typ, es gibt auch einige Verfechter, die sagen, es muss wirklich, also der Wein für die Soße sollte auch der gleiche sein, den, nachher, den man nachher trinkt.
Das und ist, nee, ich meine, das dagegen spricht schon die Chemie. Nee, ich meine, es ist natürlich so, dass wenn man, also wenn ich jetzt einmal so einen richtig tanninreichen Rotwein in der Soße gebe, dann ist halt die Soße voller Tannine. Weil die bauen sich ja während dieses Kochens unumständlich alle um. Das heißt, dann hat man dann dauernd dieses astringierende Gefühl dafür zu machen. Also dann würde ich es lieber, also wenn ich darauf Wert lege, sowas zu machen, würde ich es lieber so machen, dass ich eben einen Kochwein da reinschütte, weil bei mir kochen die Soßen wirklich sehr, sehr lange.
Ja.
Also die Soßen also sehr, sehr lange. Und dann gebe ich einfach, ich habe solche Eigenchips, ne? Dann gebe ich einfach nur im Teebeutel ein paar Eigenchips rein, dann habe ich die Astringenz auch da drin. Und eine schöne Holznote.
Ja.
Also die beste Soße der Welt. Also kochen mit Holz. Ich meine, kann ich nur mal anfangen. Wir grillen auf Holz und wir kochen nicht mehr.
Ja, spannende Geschichte. Ja, spannend. Wir waren vorhin, das letzte Thema kurz nochmal war, haben wir kurz schon angeschnitten, die Schwierigkeit der Sprache.
Ja.
Gibt es aus deiner, also weil es halt, das ist ja, dachtest du ja auch, dass es für viele Leute einfach, es ist nicht unbedingt schwer, es zu schmecken, sondern es ist schwer, dafür Wörter zu finden. Und ja noch schwieriger, eben nochmal da jetzt zu sagen, weniger, was wir eben im Mund wahrnehmen. Das ist relativ einfach wahrscheinlich für die meisten Leute noch zu benennen, ob es jetzt sauer ist, ob sie was Saures essen oder was Süßes essen oder was Bitteres. Aber wenn wir jetzt zum Thema Geruch kommen vor allem, also die Aromen, die wir riechen, direkt nasal oder retronasal wahrnehmen, das zu benennen und eben dafür Wörter zu finden auch, dass das so schwer wird.
Da fehlt uns tatsächlich die Sprache. Wir haben keine Adjektive für den Geruch. Und das ist eigentlich der Nachteil der vieler Sprachen, also vieler westlichen Sprachen vor allem, die einfach keine Adjektive für Gerüche. Was wir sagen, das riecht blumig. Nicht? Oder wenn wir sagen, wenn wir unterscheiden wollen, das riecht nach Gerade, das riecht nach Rose, dann sagen wir, das riecht nach Gerade, das riecht nach Rose. Dann hat man sofort ein Bild, eine Rose ist eben eine bestimmte Blüte, und dann hat man sofort eine Assoziation, weil alle haben irgendwann mal eine Rose gerochen.
Ja.
Oder an der Geranie, oder an einer Zitronenblüte, oder an einem Gänseblümchen. Das heißt, wir haben nicht genügend Adjektive für die Beschreibung, und deswegen ist der Umgang mit Gerüchen, der sprachliche Umgang mit Gerüchen extrem schwierig. Dann ist es ja auch so.
Gibt es einen Grund aus deiner Sicht, warum das so verarmt ist in westlichen Kulturen und Zivilisationen?
Ja, das geht schon sehr lange zurück auf die Entwicklung der Sprache. Da müssen wir jetzt wirklich Sprachwissenschaftler sprechen dazu oder fragen. Also wir sind eben Studien bekannt, die Natursprachen untersuchen. Also heute noch wenig oder gar keinen Kontakt zur Zivilisation haben, die heute noch als Jäger und Sammler leben, also so wie das vor dem Neolithikum der Fall war. Und die haben ihre Sprache, diese Natursprachen. Dort gibt es wesentlich mehr Adjektive für bestimmte Gerüche. Das hat auch damit zu tun, dass eben bestimmte klimatische Verhältnisse oder bestimmte Sonneneinstrahlungen bestimmte Gerüche auslösen. Also wenn die Sonne da jetzt auf eine Erde scheint stundenlang und dann sehr heiß ist, dann gibt das so erdig rauchige Gerüche. Nicht? Und dann ist das sehr eng verwandt mit wieder etwas Rauchigem. Aber das Rauchige und das Verbrannte und hat jetzt ein anderes Adjektiv mit der Sonne, was wir gleich beschreiben würden. Oder auch erdig. Erdig haben wir erdig. Ja? Dann denken wir etwa, wenn es regnet, frisch regnet, diesen erdigen Geruch. Dann wissen wir, eine rote Beete schmeckt erdig, weil das ist derselbe Duftstoff. Ja. Dann haben wir also eine Assoziation, aber wir können nicht unterscheiden zwischen der Erdigkeit einer Karotte, der Erdigkeit einer roten Beete und der Erdigkeit eines Selleries. Da haben wir keine Adjektive mehr. Das heißt also, uns fehlen die Worte, um Düfte zu beschreiben, deswegen bricht man sich da einen ab, und zwar auch in der Wissenschaft. Ja, also Duftadjektive, Geruchsattribute, um einen bestimmten Duftstoff zu charakterisieren. Das hat immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Adjektive, die dann so aufgeschrieben sind, dass der Hauptgeruch vorne steht.
Mhm.
Und das, was dann noch kommt, irgendwann weiter hinten steht.
Ja, ich meine, das ist ja interessant, weil für andere Sinne, also gerade visueller Sinn, haben wir viel mehr Adjektive. Ja. Also wenn man die Farben ja nimmt, also wir sagen ja nicht, sieht aus wie der Himmel, sondern ist blau.
Oder, ja, wir haben Himmelblau, wir haben
gut, das aber,
blau, wir haben, was weiß ich, was
so alles gibt. Genau, ne? Aber es
ist ja, blau und wir haben alles. Aber das haben wir in den Druckbeschreibungen nicht.
Und es ist ja, glaube ich, ist das aus deiner Sicht, ist das irgendwie verknüpft? Weil ich habe das Gefühl, dass es ja auch dass der Geruch gesellschaftlich oder kulturell eine weniger Wertschätzung hat als andere Sinne. Wenn wir jetzt, ich meine, es gibt ja halt, wie du sagst ja auch, Theater und Oper werden unterstützt. Also es gibt, wo irgendwas visuell oder im Hörsinn passiert, wo das eher als Kunst, Kultur, Hochkultur wahrgenommen wird, Dinge, die wir visuell und im Hörsinn wahrnehmen, ja, das wird als Hochkultur ja anerkannt, und aber Geruch nicht. Aber gibt es aus deiner Sicht Kunst, Geruchskunst?
Ja, natürlich. Ich meine, die ganze Parfümerie lebt davon. Ich meine, Parfums sind natürlich extrem komplex, und das ist eine Kunst. Ich meine, das ist natürlich schon eine Kunst, eben auch die herzustellen und die eben so zu komponieren. Ich verwende jetzt bewusst den Begriff aus der Musik, weil die werden komponiert. Nicht? Das sind also ganze Sinfonien, die da drin stecken. Wenn man sich das, da habe ich jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich weiß, was das für Moleküle sind. Ich meine, dann ist das wie so eine, die kann man anordnen, wie auf so einer Notenleiter, nicht auf so einem Notenblatt, nicht also mit verschiedenen Höhen und Tiefen und solche Geschichten, so wie das auch in diesem Aromabuch.
Ja, das du ja geschrieben hast, das Aromabuch. Das
ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Und das ist eine hohe Kunst. Also das wollte ich schon als Kunst ansehen, weil das natürlich auch bestimmte Bilder assoziiert. Das sind ja auch die Beschreibungen, die man zum Beispiel, wenn man Parfum kauft, in den Parfümerien, dann arbeiten die auch mit den Assoziationen, dass man das auch, oder auch die Werbung auch. Ich meine, das ist gezielt, dann irgendwas Meeresbrise und sowas, dann weiß man genau, das ist solche Geruchstoffe in diesem auch ein bisschen an dieses Meer erinnert.
Und die sind ja meistens so, dass es so aufgebaut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es so Basis, Grund, genau. Also ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ist vielleicht bei der Musik denn der Bass oder sowas, der unterliegt, und drüber hinauf kommt dann wie bei Musik eine Melodie, da kommen dann eben andere flüchtigere, feinere Geruchsstoffe, die dann mit kombiniert werden. Ne?
Genau, das ist praktisch diese Kopfnoten, die Herznoten und die Basisnoten. Das hat auch viel mit Physik und mit Flüchtigkeit zu tun, also wie schnell flüchtig ist das. Also diese Kopfnote, die geht ja relativ schnell flüchtig, ich meine, die riecht man in den ersten, was weiß ich, 20, 30, 40 Minuten, maximal eine Stunde, dann kommen eben diese Töne, dann kommen die Basstöne und solche Sachen. Ich meine, das hat eben auch viel zu tun mit der molekularen Struktur, und so spielt das ja auch eine große Rolle bei dieser Komposition. Aber das ist natürlich nicht als Kunstform angesehen, obwohl, wenn man sich das vorstellt für so ein Parfum, wenn das also von einem guten Parfümeur kommt, werden die auch Preise bezahlt, die kommen schon in die Gegend für Oberkappen. Nicht also 100 Euro kostet so ein gutes Parfum.
Yeah.
Ich meine, da ist man dann schon gut dabei. Ich meine, das ist auch da hat man schon ein gutes 3-4-Gänge-Menü in so einem Einstandard.
Würdest du das auch als Kunst bezeichnen? So Sterneküche, ist das für dich Kunst?
Das ist auch Kunst. Das Handwerk ist auch Kunst. Ich meine, Maler ist auch in gewisser Weise ein Handwerker. Er macht das ja mit Hand. Er ist ein Werkstück, was er da erzeugt. Und dann lässt er seine Farbideen spielen. Und
aber ist es vielleicht, ich weiß nicht, manchmal denke ich, beim Essen ist es komplizierter, weil es auf der einen Seite, wir müssen ja jeden Tag essen, um zu überleben. Ich müsste mir aber nicht jeden Tag ein Bild anschauen, um zu überleben. Aber dieser Spagat von dem, es ist überlebenswichtig, bis hin zur Kunst, also sagen, es ist was Kunstvolles, das zu akzeptieren, dass es diese, ja, während ein Bild ist immer ein Stück weit eine Kunstform. Ja.
Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben ja auch so Alltagskunst. Wir hängen uns auch irgendwelche Drucke an die Wände, wir sehen uns Kunstkalender an, blättern die einmal die Woche um oder einmal im Monat und solche Sachen. Wir haben ja diese Alltagskunst auch, oder wir sehen die Zeitung oder wir lesen jetzt besonders illustrierte vielleicht Zeitungen, die jetzt nicht unbedingt jetzt die Gala oder so etwas, sondern natürlich jetzt sagen wir mal, es gibt ja Menschen, die das machen. Also dort haben die auch Alltagskunst, und die ist natürlich auch günstiger, preisgünstiger. Und die ist auch, sagen wir mal, für den Alltagskonsum gemacht, während eben, wenn man sich jetzt die Mona Lisa sieht, einmal im Jahr oder eben einmal im Leben anschaut, da muss man halt einen Aufwand treiben. Da muss man eben nach Paris fahren, in den Louvre gehen und dann Eintritt bezahlen, da hinstehen. Dann ist man, kriegt man feuchte Augen. Und so ist es in der Sterneküche auch. Ich meine, dem, was wir alltäglich essen, ich koche jeden Tag irgendwas, das ist wirklich billige Küche, muss ich sagen, weil es schnell gehen muss, weil ich abends spät nach Hause komme, aber trotzdem muss es natürlich schmecken, also ich erzeuge Bilder für mich. Die haben natürlich gar nichts mehr zu tun mit dem, was ich im Drei-Sterne-Restaurant, im Zwei-Sterne, im Ein-Sterne-Restaurant dann esse, wo ich dann selbst mit feuchten Augen auf diese Teller blicke. Ich meine, das ist doch gut.
Ja. Meinst du, es wird dann irgendwann mal ein Geruchsmuseum geben?
Also es gab schon mal so einen Ansatz, ja. In Frankfurt im Palmengarten, da gab es mal so eine Duftausstellung, bei der dann im Sommer oder so für eine gewisse Zeit eben wurden die Pflanzen präsentiert, die das hergeben, also auch teilweise exotische Pflanzen aus fernen Ländern, Patchouli zum Beispiel und solche Sachen, wurden dann die ätherischen Öle dazu, also konnte man dazu riechen. Und solche Sachen, also diese Extrakte und dann auch Parfums und solche Dinge, die eben auf der Basis stehen von diesen, das gab es schon mal. Mhm. Aber fragen wir jetzt nicht, wie gut das besucht worden ist.
Ja. Ja, ich glaube, das ist spannend.
Ali war da, ich fand das sehr begeistert.
Mhm. Aber andersrum ist es ja eigentlich, da ist ja mit Geruch so viel ja möglich. Also ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, die lief auf Netflix, da ging es um, das war Französisch aus Quebec, aber Quebecois war Französisch, Originalsprache. Und die letzte Szene der Dokumentation war, es ist eine Forscherin, die sehr viel mit Geruch arbeitet, mit alten Leuten auch, um mit denen wieder ins Gespräch zu kommen. Ja. Und diese Szene ist eine alte Frau, die, man weiß nicht genau, was sie riecht. Und ich glaube, die hat einen Schlaganfall gehabt, sie kann kaum reden. Und man sieht nur in ihrem Gesicht, was passiert, Erinnerungen. Also die wird sehr emotional, aber die Frau, man weiß nicht ganz genau, was sie jetzt, also es ist irgendwie, das ist eine Nostalgie, eine Traurigkeit, aber ob das was Schönes oder eher nicht Schönes war, weiß man nicht ganz genau, weil sie nicht spricht. Aber man sieht diese Frau und sieht einfach, dass sie, die hat ein Bild vor Augen, die hat so ein starkes Bild vor Augen und was so, dass sie so emotionalisiert und das macht ja kein anderer Sinn mit uns, dass man so.
So ist das.
Und
genau, das kann man auch bestätigen, das kann man wissenschaftlich auch nachweisen im Kernspintomographen. Also wenn man dann im Kernspintomographen Gehirne untersucht, also dann, das macht man mit ganz normalen Menschen, die dann halt, da werden die da reingefahren und bekommen die bestimmte Flüge vor die Nase gehalten und dann schaut man nach, also wie viel Areale dort überhaupt durch den Geruch eigentlich beschäftigt werden. Und das ist weit über dem, also wenn man jetzt zum Beispiel Gehirntraining macht, mit Kreuzworträtseln oder mit solchen Sachen, also man, das hieß es ja in einer Zeit lang, man müsste um Alzheimer oder Demenz vorzubeugen, müsste man Gehirntraining machen, was ein bisschen zweifelhaft ist, also es sprechen auch viele Studien dagegen, aber da sieht man, dass es, also wenn man solche Dinge macht, dass es Hirn beschäftigt mit jetzt visuellen und so Nachdenken, werden weit weniger Areale eigentlich beschäftigt als beim Geruch. Also insofern, und auch beim Geschmack ist es deutlich weniger. Das heißt also, der Geruch, eine reine Salzlösung, reine Bitterlösung oder solche Dinge, also Koffeinlösung, nicht so, aber im Geruch, da wird, also ist das ganze Gehirn eigentlich, oder weite Teile des Gehirns eigentlich am Feuer, die Neuronen sind voll am Feuer und ich meine, das kann eine Berufsforschung, dass die Dame dort ausdrücken kann, dass sie emotional was spürt oder eben, dass man am Gesicht dann sieht, das ist klar, weil
ja.
Ich selbst, ich mag Parfums sehr, das ist, und ich, manchmal kann ich da richtig, also fast schon ausflippen dabei, weil so neue Sachen da hat und das ist schon sensationell,
was da möglich ist. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung kennt ja auch jeder. Ich meine, der Proust'sche Moment, wie Marcel Proust ja schon drüber geschrieben hat, diese Eclairs, Macarons, das hat er, aber auf jeden Fall dieses Gebäck, was ihn an seine Kindheit, ich glaube, jeder, Madeleine, und ich glaube, sowas kennt ja auch jeder, ne? Dass er bestimmte Lebensmittel hat, irgendwas isst, was ihn irgendwie in die Kindheit zurückversetzt und an die Oma, an die Mutter erinnert und diese Emotionalität. Und dass das ja so viel damit zu tun hat, nochmal, wenn man zum Geschmack und Probieren zusammenkommt, dass man, also die Kraft, die da potenziell drin liegt, in dem, was wir essen, aber wir müssen uns auch ein bisschen Zeit lassen, gerade auch für den Geruch, weil das meiste ja auch, was wir riechen, genau beim Essen eben im Mund, also retronasal passiert. Und dass sie erst passiert, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen beim Kauen und die Aromen auch hochsteigen lassen. Ne?
Deswegen meine ich auch eingangs, dass man tatsächlich eben das so macht, dass man, also das ist eine Schande, wenn man zum Beispiel in der Standardküche jetzt einen Teller auf, sagen wir, für 30, 40 Euro da vor der Nase ist und man macht einmal so und hat sich das weg. Ne? Ich meine, das ist natürlich Käse. Ich meine, da muss man nicht schon mal riechen, da muss man mal jedes einzelne Komponente abriechen, dann, bevor man das auf dem Löffel dann zusammenschiebt, also die verschiedenen Komponenten dann auch mal riechen. Und dann, wie riecht denn das nasal, wie riecht denn das im Mund, oder was habe ich denn da von Geschmack, was habe ich denn da retronasal, dann wird man feststellen, das ist komplett anders als nasal. Ich meine, das weiß man auch in der Wissenschaft, dass eben die retronasale Wahrnehmung immer anders ist als die orthonasale Wahrnehmung. Und da entdeckt man Welten, wenn man sich da Zeit lässt und man da einfach auch keine Scheu hat. Da man einfach mal, das interessiert doch kein Mensch in diesem Gastraum, ja. ob ich da jetzt mich verhalte wie ein Freak oder wie ein Enthusiast, das ist doch völlig wurscht. Ich meine, da rieche ich halt und
ja.
Ist mir wurscht. Und ja. Auch die Weine, ich meine, warum soll man da nicht einfach mal die Luft einziehen? Oder bei grünen Tees oder bei Kaffee ist tatsächlich auch, dass man machen wie ein Wein, wenn er nicht so heiß ist. Was glaubt man, das glaubst du gar nicht, was du da von der Sensation an Aromen siehst, wenn man einen Kaffee schlürft oder mal einen kalten Cold Brew, wie es jetzt modern ist, ne? In ein Weinglas schütten, daran riechen, dann mal nippen, einschlürfen. Ich meine, da weiß man sofort, ich meine, das nächste Mal nehme ich zu dem Kaffee vielleicht kein Wein, sondern vielleicht einen Kaffee, gibt da noch ein bisschen mineralfreies Wasser oder also mineralarmes Wasser dazu, um den ein bisschen zu verdünnen, damit er eben zu heftig ist. Und dann habe ich ein tolles Getränk, das mir genauso gut eben auch zu meinem Wildschweinbraten passt, wie jetzt ein, was weiß ich, ein uralten Gigondasus der südlichen Rhone. Ich meine, da habe ich ein ganz anderes Bild und ich setze dieses Wildschwein dann plötzlich in einen ganz anderen Zusammenhang und bekomme dann ganz andere Ideen, was Geruch und was Geschmack mit mir treibt.
Das finde ich ist ein doch ein schönes Schlusswort. Wir gehen noch so viele Sachen durch den Kopf, ich könnte noch Stunden weiterreden. Aber ich glaube, wir machen hier einfach mal eine Pause, Schluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist sehr, sehr inspirierend, darüber zu sprechen. Vor allem mit dir darüber zu sprechen. Also
vielen Dank. Also, ich habe mich bei dem Gespräch sehr wohl gefühlt.
Wunderbar.